Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Christian, hallo, ich spiele Gitarre bei der Band Fluppe, ich stehe heute Rede und Antwort.
Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für deine Zeit, danke für dein Interesse.
Ja, ich freue mich sehr, dass das irgendwie so ganz kurzfristig noch geklappt hat, dass du heute stellvertretend für die anderen der Band natürlich auch hier bist. Bevor wir ans Eingemachte gehen, sage ich mal, also ein bisschen über eure Musik und so weiter uns unterhalten, könntest du vielleicht den HörerInnen so einen ganz kurzen Abriss geben? Erstens, wer ist außer dir in der Band? Zweitens natürlich, was macht ihr für Musik und wie lange steht ihr schon?
Ja klar, sehr gerne. Die Band heißt Fluppe. Wir haben uns in Hamburg zusammengefunden. In Teilen auch schon seit frühester Kindheit auf dem Lande und im Speckgürtel Hamburgs. Genau, wir haben einen Proberaum im Hamburg-Billstedt. Sozial schwächerer Stadtteil und kein Postkarten-Hamburg eher. Und dort ist dann vor einiger Zeit schon diese ganze Pandemie-Sache verzerrt immer so das alles.
Ja.
Unser erstes Tape entstanden, unsere erste EP, die hieß dann halt auch Billstedt. Sinnstiftenderweise und da waren vier Stücke drauf, die haben wir dort auch aufgenommen im Proberaum mit Paul Konopaka, den Marc, der die eine kennen aus der Gruppe Herrenmagazin. Und dann sind wir mit dieser Vorproduktion aber nach Bremen gegangen, ins Studio Nord zu Gregor.
Sehr schönes Studio, sehr schöner Ort.
Hat uns so glücklich gemacht dort, dass wir auch noch zwei Alben dort aufgenommen haben, nämlich dann Blüte und Boutique. Genau, mit Zeit verzerrt meine ich so ein bisschen, als das Debütalbum Blüte erschien, es ging eben auch die Pandemie los. Das heißt, wir konnten da gar nicht viel mit tun, wenngleich wir so ein bisschen aber wieder uns vorantasten konnten, so Live-Bereich, nämlich bestuhlte Konzerte und Hygienemaßnahmen und Bedingungen und Vorschriften. Wir haben ganz skurrile Dinge gespielt, aber auch sehr schöne. Zum Beispiel auch beim sagenumwobenen Reeperbahn-Festival, was ja nie ausgefallen ist. Dann aber eben auch mit einem KI-Van dorthin gefahren sind zur Venue im Molotow auf dem Samstagabend, wo dann irgendwie 40 Leute in Gartenstühlen sitzen und vorher und hinterher eine Stunde gelüftet werden, alles desinfiziert wird und das war schon echt eine Grenzerfahrung. Und genau, aber wir haben eben auch in Leipzig gespielt auf der Parkbühne und so. Wir sind dann auch ein bisschen rumgekommen, die sind dann irgendwie doch auch ganz gut Platten weggegangen, so aus die Leute hatten schon eine große Solidarität, war so mein Eindruck. Insofern war das eigentlich schön und dann haben wir uns aber, weil wir eh im Modus waren, auch relativ unmittelbar entschieden, das Album Boutique hinterher aufzunehmen direkt. Und das ist dann eben praktisch im Studio entstanden, also und nicht so wie sonst, dass man eben irgendwie sich eine Handvoll Songs überlegt und die gemeinsam probt und dann, bis man damit irgendwie auf die Bühne kann, sondern das ist ein bisschen zusammengebaut worden. Mittlerweile spiele ich die Sachen wieder ganz gerne und höre das auch rein. Eine Zeit lang war das ein bisschen unser Stiefkind. Weil es so, vielleicht weil diese ganze Zeit auch so ein bisschen dran haftet.
Ja, es sind dann nicht immer die besten Erinnerungen, ne? Das ist klar. Alles irgendwie in Slow Motion, irgendwie so ausgebremst.
Total, genau. Und genau, das ist dann also die Geschichte bis dorthin. Da war noch der Joe am Gesang. Der ist dann nach dem Album bzw. der dazugehörigen Tour ausgestiegen. Der wollte sich auf andere Sachen konzentrieren und natürlich hat so diese Zeit, also so ja, Slow Motion einerseits, aber auch irgendwie rasant, hat dann ihn natürlich auch geschlaucht und seine Spuren hinterlassen. Und das mussten wir dann akzeptieren. Und dann gab es aber auch schon wieder so Überhang an Songs. Und Tobias Siebert ist auf uns aufmerksam geworden und hat sich gemeldet und war in Hamburg und wollte sich treffen. Wir sagten, es gibt keinen Sänger zurzeit, lass uns trotzdem treffen. Jetzt, das interessiert mich jetzt ja erst recht. Und und dann ist Oscar dazu gekommen. Mit dem haben wir jetzt mit Tobias Siebert das Album Beast aufgenommen. Und das ist dann, damit wären wir so ziemlich in der Gegenwart. Das heißt, die Band ist zur Zeit will ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist, ich hoffe, das verändert sich nicht ständig mehr. Oscar Porsch ist am Gesang, ich spiele Gitarre, Christian Klintwort, Antoine Laval an den Drums und Lars Brunkhorst am Bass. Und in der Live-Besetzung ist auch noch Nico Wura dabei als zusätzliche Person für Overdubs, für alle möglichen Farben, die wir so nicht erzeugen können, als vier Jungs.
Ja. Du hast gerade auch den Namen des Albums gesagt, Beast.
Ja.
Wird jetzt, wenn man jetzt anguckt, wie es geschrieben wird, eben nicht wie das Beast geschrieben, sondern B-E-S-T. Wie seid ihr auf den Titel gekommen und welche Anlehnung soll das denn eine Anlehnung sein oder ist es wieder eine ganz andere Wortschöpfung?
B-E-E-S-T, genau.
Ja.
Das ist keine Neuschöpfung, aber sieht ein bisschen so aus, weswegen wir das cool fanden und wir wollten klar nicht die herkömmliche Schreibweise haben. Ich bin über den Begriff mal gestolpert, als in so einem durch Zufall, als so ein Geo-Magazin gelesen habe, ich glaube auch irgendwo im Wartezimmer sogar. Und da war irgendwie so ein Artikel über Kryptozoologie drin, also um Schlangen und Kraken und Meeresungeheuer und Bigfoot und all sowas und hat mich prächtig unterhalten. Und da bin ich über diesen Begriff gestolpert und fand, das hat irgendwie ins Auge gestochen. Ich fand die Schreibweise, hat mich irgendwie angemacht und es kommt wohl aus dem Holländischen, habe ich hinterher erforscht.
Ah, okay. Also man weiß eigentlich sofort prinzipiell, was gemeint ist, weil ein deutsches Wort könnte es erstmal so nicht sein. Und dann aber eben anstatt ein A das E. Und das ist dann erstmal so, okay. Da
genau, oder eben kein IE, ne? Genau, das war insofern aber auch passend, weil wir dieses Artwork mit dem Goofy schon auch sehr früh hatten. Das war eigentlich vollkommen klar, dass das Frontcover sein wird. Das kommt von einem ukrainischen Künstler, der hat mir auch hier so einen Leinwanddruck gemacht und hat sich noch irgendwie entschuldigt, dass irgendwie seine lokale Poststation von Missile-Raketen getroffen worden ist und dass er jetzt irgendwie Tag Verzögerung und ich war dann aber ja kein Stressjunge. Das brauchst du nicht entschuldigen. Genau, also das in Kombination dieser Goofy, der ja auch irgendwie was Tollpatschiges und Unschuldiges hat, aber diesem Begriff fanden wir so als Gemengelage und als Reibung dann irgendwie cool.
Gut, dass du es jetzt schon erwähnst. Ich habe es auch relativ weit oben auf meinen Zettel stehen, nämlich das Albumcover. Wir müssen es jetzt ein bisschen für die HörerInnen erklären, weil wir können es jetzt gerade nicht zeigen. Also ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Also du hast gerade schon Goofy, also die Cartoon-Figur erwähnt. Der ist da fotografiert. Das sieht aber so ein bisschen verschwommen aus. Als wenn man so wie Blavich Project, also so irgendwie was versucht, was Schemenhaftes, Geisterhaftes anzufangen. Also er wirkt nicht sehr, naja gut, wie real kann eine Comicfigur wirken, aber es wirkt schon sehr geisterhaft. Und was jetzt so den Horroraspekt so ein bisschen ausmacht, ist, dass er so schattenartige Kinder an den Händen hält. Also das gibt so einen kompletten verschwommen, also die Kinder mehr als der Goofy, aber so einen leicht mystischen Horroraspekt hier und macht natürlich sofort erstmal unabhängig davon, dass man sich jetzt vielleicht mit der Musik auseinandersetzt, guckt man erstmal gerade beim Cover erstmal hin und dann, wenn es auch noch Beast heißt, auch wenn es anders geschrieben ist, dann natürlich erst recht. Also ich hoffe, dass für alle HörerInnen ich das relativ plastisch erklären konnte. Ansonsten empfehle ich einfach, kauft euch das ganze Ding einfach. Das ist immer für alle das Beste, würde ich sagen. Aber vielleicht hast du noch was zu ergänzen zum Cover.
Ich finde, du hast das ganz plastisch gemacht. Genau, wir haben halt, das Originalbild liegt sozusagen inne in der LP. Das ist das Inlay dann geworden mit dem Textpad auf der Rückseite. Wir haben es für das Frontcover, war das die Idee von unseren Grafikerinnen Anna und Lena, dass wir da irgendwie so einen Glitch drüber legen, damit man irgendwie sozusagen erstmal den Eindruck hat, man fährt da an etwas vorbei und erkennt es dann so beim zweiten Hingucken erst und ist erstmal so, wie bitte? Und kann das und dann hat man natürlich so ein bisschen den Effekt, wenn man dann nachher die LP rauszieht aus der Hülle, dass man dann so, dass das Bild sich dann aufklärt sozusagen. Und das fanden wir auch sehr gut, deswegen ist das, hat es noch was zusätzlich Geisterhaftes bekommen durch diesen Glitch, den wir dann noch drüber gelegt haben.
Kommen wir zur Musik, die er da macht. Also erstmal, ihr macht deutsche Musik, deutschsprachig.
Mhm.
Und wo würdest du euch denn musikalisch so halbwegs verorten, ohne jetzt die riesengroße Schublade aufzumachen, aber wenn jetzt hier jemand zuhört, der den Podcast regelmäßig hört, aber jetzt sagt, okay, sind die jetzt eher im Rock oder im Punk oder in welchem Bereich treiben die sich rum, wenn sie nichts von euch gehört haben? Wo würdest du sagen, geht ihr am ehesten hin?
Uns ist gerade die neue Schublade eingefallen, Hamburger Schoolgaze.
Okay.
Das steht auf der Instagram-Seite auch drauf.
Ach, cool.
Genau, also das spricht aber Bände eigentlich dann doch, dieser Begriff, weil die Hamburger Schule-Assoziation, die hat man natürlich schnell, wenn man deutschsprachig ist und aus Hamburg kommt.
Aus Hamburg kommt, ja.
Ja, auch das noch. Dann fällt schnell mal der Bandname Tokotronic oder Die Sterne oder Blumfeld, all sowas. Es hat natürlich auch alles keinen einheitlichen Sound und auch das sind ja immer so ein bisschen, es rockt, aber es verweigert sich auch dem Rock ganz häufig. Also es ist so Anti-Rock und das würde ich auch unterstreichen. Also wir spielen halt schon auch mit Gitarren. Insofern ist das ein Rockband-Setup oder Rockgruppe, wie es die GEMA nennt. Wir versuchen allerdings, das sehr atmosphärisch zu halten und keine klaren Gitarrenriffs zu erzeugen, sondern das ein bisschen unkonkret zu haben. Insofern auch wieder der Hinweis auf das Albumcover. Das soll schon eine gewisse Mystik haben und Authentizität, es hat uns auch noch nie so richtig interessiert irgendwie. Also man will schon da auch irgendwelche Geschichten auftischen auf irgendeine Weise, die natürlich aber irgendwie in sich auch irgendwelche Slogans halt bergen, womit man sich auch identifizieren kann. Insofern würde ich Post-Punk, Indie, Shoegaze sind so die Schlagworte, würde ich sagen.
Genau, und dann wird die Schublade auch plötzlich ganz schnell ganz groß. Aber man kann jetzt schon mal so halbwegs erahnen, was man erwarten kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich hole mir das jetzt mal an, nachdem ich den Podcast gehört habe. Danke dafür erstmal. Steigen wir doch einfach mal ein. Das Album ist am 20. März erschienen, also ist jetzt schon ein bisschen draußen. Ich hoffe auch, dass ihr ein paar Sachen verkaufen konntet an Vinyl und so weiter und dass es ganz gut läuft. Habe ich jetzt gar nicht so weiter nachgeguckt. Das erste, was ich von eurem Album gehört habe, war, glaube ich, auch der erste Drop von dem Album. Und das war auch das erste Mal, warum ich sofort gedacht habe, okay, die Jungs müssen wir irgendwie im Auge behalten. Das war der Song Kreuzberg. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das die erste Vorabgeschichte war oder bin ich erst zu spät eingestiegen?
Nee, du hast im Grunde recht. Wir haben mal den Song Shanti ausgekoppelt.
Ja.
Vorab noch. Das war aber noch Da war aber noch unklar, in welch wie so das Setup aussehen wird. Also da gab es auch noch kein, da gab es noch kein Label, da war auch irgendwie das Album auch noch nicht ganz produziert und so. Wir haben aber das schon mal irgendwann aufgenommen
Ah, okay.
und auch noch mit Gregor Hennig wieder im Studio Nord in Bremen. Der ist hier in der ist uns wieder hier in Hamburg über den Weg gelaufen im Rahmen des Abrisses der Sternbrücke. Da gab's so, da gibt's ja die Astra-Stube und Fundbüro und sowas, und da war so Abschiedswochen beziehungsweise Festival, und da ist man sich über den Weg gelaufen, und Gregor sagte dann, er hat keinen allzu ausgebuchten Kalender zum Jahresende und hatte uns angeboten, nochmal eine kleine Session zu machen. Und da ist dann eben auch Shanti entstanden, und Kreuzberg, die haben wir dann wieder noch nachbearbeitet, natürlich hinterher, aber deswegen haben wir schon mal, den haben wir schon mal so ganz frei losgelassen.
Ja, der hat mich vor allem gecatcht, weil er sofort, wenn man von der Band noch gar nichts kennt, dann der hat für mich gleich so einen sehr treibenden Charakter gehabt. Also ich kann es immer, na, man kann es immer gar nicht so genau festmachen, aber der hat mich relativ schnell gepackt. Also so als, ich würde jetzt wieder sagen, im Indie-Sinne, also in dem Bereich, dass der, ja, der wollte irgendwie gleich sofort was. Ich kann, ne, manche Sachen starten zurückhaltender, und da hatte ich gleich ein bisschen gesagt, okay, der will was, da ist Energie drin. Die Gitarren sind, auch wenn es, hast du ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen, du hast auch schon Shoegaze angespielt, aber da sind sie schon ein bisschen noch nicht nur der Hintergrund, sondern das ist schon eine ziemlich gute, ja, ich weiß nicht. Kann man Gitarrenarbeit sagen? Nee, ich weiß, kenne mich ja mit den Worten auch nicht so genau
Nein,
aus,
in Arbeit soll das ja nicht ausarten, ne?
aber du weißt, was ich meine.
Genau, also genau, du meinst, wir reden jetzt über Kreuzberg, stimmt's?
Ja.
Genau. Ja, das würde ich unterschreiben, was du sagst. Das ist schon irgendwie eine Ansage. Das war auch eine der ersten Nummern, die wir so in der Konstellation auch gemacht haben. Insofern hatte sich vielleicht auch irgendwas angestaut, was da raus wollte. Und wir mussten natürlich, wir hatten schon auch eine relativ klare Soundphilosophie vor der Platte. Also wir wollten schon, dass das eher, wir wollen uns schon mal so ein bisschen entfernen vielleicht von Sachen, die hier so in Hamburg passieren, und haben uns wirklich mal so irgendwie internationale Vorbilder herangezogen, wie so Dive und Slowdive natürlich, aber immer noch auch Interpol, Fontaines DC, all sowas. Und das waren so, war schon sehr klar, und das war auch irgendwie vorher ausgerufen, dass das so unsere Parameter sein sollen. Deswegen klingt das so. Und wir haben dann aber auch relativ früh festgestellt, beziehungsweise Gregor hat uns da auch zusätzlich darauf hingewiesen, dass wenn wir halt so teilweise so hauchzarte Gitarren machen, die da irgendwie so frei sind, dann muss, hat der Bass und Schlagzeug natürlich eine andere Rolle. Und muss es eben treiben. Und also mir gefällt das sehr, wie das klingt am Ende. So, ich hätte es weit über meinen Erwartungen.
Ja, entsteht ja wahrscheinlich dann auch erst, wenn ihr beide daran arbeitet. Also man geht ja immer mit so einer Vorstellung wahrscheinlich rein, und dann heißt es ja nicht immer, dass genau auch das am Ende bei rauskommt. Erst recht nicht, wenn man es dann komplett aufgenommen hat.
Ja, genau. Und es wäre auch, ich finde es, also es ist auch, hätte auch ganz woanders hinlaufen können, natürlich. Das wäre jetzt auch künstlerisch unklug, wenn man sich dann irgendwie da direkt so Scheuklappen aufsetzt oder in so ein Korsett zwängt. Das sollte man, glaube ich, nicht tun. Aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie feste Vorstellungen. In die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Und das wollen wir mal versuchen. Wenn das dann gelingt, cool. Wenn man ganz woanders landet, wo man immer auch glücklich ist, auch cool.
Ja, geht ihr denn eher über die Schiene Musik ran oder eher über die Schiene Text? Also als Band kenne ich jetzt meistens, dass es eher die die Schiene Musik ist. So, und bei Solo-Artists ist es oft mal so, dass sie eher mit dem Text kommen. Wie ist es bei euch? Vermischt sich das?
Ja, es ist schon Musik, beziehungsweise auch relativ gleichzeitig. Also wir haben halt keinen klassischen Songwriter in der Band. Das heißt, wir machen das schon zusammen. Wir entwickeln die Stücke gemeinsam und live und in Farbe und im Proberaum. Das heißt, es gibt natürlich so Textfragmente, so die kommen jetzt irgendwie zur Zeit noch meiste Zeit von mir. Das sind dann eben Handyskizzen. Man schnappt Dinge auf, man sieht irgendwas, man liest irgendwas, schnappt Dinge auf, macht sich Notizen. Und irgendwann verdichtet sich das und formt sich dann zu einem Text. Und dann hat man zumindest irgendwas, was man cool findet, vielleicht auch nur einen coolen Titel. Und damit fährt man dann erstmal los. Das heißt, es kann so, dann klopft man mal so ab, dann fängt irgendwer was an zu spielen und dann wird da eben auch schon zugesungen und so geht es da meistens los.
Du hast ganz kurz schon den Song erwähnt, der quasi vorher schon erstanden ist, nämlich Shanti. Der, finde ich, sticht auf seine Art und Weise auch wieder so ein bisschen raus, weil, ja, du hast ja schon erzählt, auch das Cover spiegelt so ein bisschen die Musik wieder, so ein bisschen halb düster, halb verwaschen, aber immer so in Nuancen. Und Shanti kommt eher so mit so einer, ja, NDW-esken Leichtigkeit früher. So, ich finde so, der hat einen Vorwärtsdrang, ist ein bisschen bittersüß, aber der ist nicht so, er wirkt nicht ganz so dunkel wie viele andere Tracks. Ist das noch so ein Restbestand und es hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt, weil das jetzt der erste Song war, den ihr da auch rausgebracht habt? Oder ist es einfach ein Teil davon, von dem Ganzen?
Das ist schon ein Teil davon. Also der war relativ früh da. Ich sehe das auch so. Der ist sicherlich weniger angriffslustig als die anderen Stücke und will das auch sein. Aber das ist schon, würde ich jetzt behaupten, schon alles sehr bewusst entstanden. Also das ist natürlich irgendwie mal ganz, ganz blöd erzählen. So, wir haben der Titel ist von Slowdive geklaut und die Gitarren ein bisschen von Dive. Und deswegen war das schon so irgendwie so die Manifestation unseres Sounds so ein bisschen. Das ist dann schon ein bisschen dunkler geworden, das stimmt. Shanti ist dann natürlich auch wieder, wenn man aus Hamburg kommt, ist das natürlich auch irgendwie ein Begriff, der irgendwie Spaß macht. Vielleicht schon zu cheesy, aber fanden wir irgendwie gut, zumal auch irgendwie auf der letzten Slowdive-Platte dann eben der Opener so hieß, das fanden wir dann irgendwie toll. Und dann haben wir da ein bisschen mit rumgespielt, aber es ist halt, er muss auch ein bisschen leichter sein, weil ja da die Zuversicht auch proklamiert wird.
Ja.
Und hochgehalten wird. Deswegen Ingo Zamperoni sagt ja in den Tagesthemen am Ende immer, bleiben Sie zuversichtlich. Und das finde ich eigentlich eine gute Einstellung zum Leben. Deswegen wollten wir das da mal so ein bisschen untersuchen, wie das eigentlich so ist mit der Zuversicht. Und haben dann festgestellt, so leicht ist das gar nicht immer, die zu behalten.
Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter in den Songs. Die Titel sind auch immer sehr interessant. Sam Rockwell ist natürlich erstmal, kennt man vielleicht auch nicht, aber zumindest ist das ein Name, der einem zumindest was sagen könnte. Also Schauspieler, ich finde sogar ein ziemlich guter Schauspieler. Weiß nicht, ob er eine Nominierte hat, glaube ich, sogar einen Oscar schon gekriegt.
Ja.
Und hab auch gerade zufälligerweise kürzlich erst einen Film mit ihm gesehen. Von daher war es mir auch sofort ein Begriff.
Wo er aus der Zukunft kommt und dann irgendwie hier die Widerstandsgruppe anführt und sowas.
Ja, ganz genau. Das ist, also deswegen war mir auch, ne, man hat nicht zu jedem Schauspieler jetzt unbedingt eine extreme Verbindung oder weiß es genau, aber in dem Moment war es da schon so. Okay, ja, der Name sagt mir doch was. Warum macht man einen Song an einem Schauspieler fest? Kannst du ein bisschen so die Hintergründe erklären?
Also erstmal ist der Name klingt einfach sau cool, finde ich. Sam Rockwell.
Okay, ja.
Rockwell ist ja auch irgendwie eigentlich lustig. Weiß nicht, also Titel sind schon früh da. Ich finde, coole Titel sind einfach wichtig und es soll auch alles ein bisschen skurril sein und vielleicht auch nicht so klassisch gleich deutschsprachige Assoziation hervorrufen. Deswegen sind die auch so ein bisschen kryptisch oder in auch Englisch gehalten manchmal. Es war uns auch irgendwie wichtig, dass das irgendwie dadurch auch eine gewisse Farbgebung kriegt. Also Titel, habe ich ja vorhin schon gesagt, die sammelt man einfach irgendwie auch auf einer Smartphone-Datei. Und dann klopft man das ab und dann überlegt man sich auch, das ist ja cool, wovon könnten das handeln, so ein Titel?
Also war erster Titel da tatsächlich und dann
ich packt man und dann und fallen dann so Sachen ein. Und ich, natürlich ist so, er hat ja einen Oscar bekommen für 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ist natürlich auch voll lustig. Ich habe einen Oscar für die Billboards bekommen. Das ist ja schon irgendwie, ist auch wieder so irgendwie Äpfel für Bären verkauft. Nicht die Billboards ja Musik sind und der Oscar im Film. Das fand ich erstmal lustig, als diese Zeile eingefallen ist einfach. Und dann habe dann auch festgestellt, irgendwie steckt auch eine Menge drin so. Und man landet eben auch manchmal ganz woanders, als man sich das vorher ausgemalt hat. Und davon handelt ja das Lied auch so ein bisschen, dass man irgendwie so ein bisschen, dass man die Rolle verlässt, die einmal so zugewiesen worden ist. Und das, ob man sie überwindet, sie haben einen wahrscheinlich überwindet. Denn in dem Film Moon geht es ja auch darum, dass er ihm irgendwann auffällt, dass er eigentlich ein Klon ist. Und bei 3 Billboards ist er eben wirklich der White Trash Cop da irgendwie in dem Kaff und wirklich sehr rassistisch und so. Und nachher ist er eigentlich der die größte Wandlung durchmacht und im Grunde die Geschichte aufklärt. Und oder man weiß es nicht genau, es ist ja noch offen, denn deswegen auch die Teile, wie ist es denn nun ausgegangen? Fanden wir gut, hat sich viel gesprochen, dass dann natürlich auch noch unser Sänger Oscar heißt, macht es natürlich dann fast noch lustiger.
Der scheint auch tatsächlich ein bisschen, ich kenne nicht seine ganze Filmografie, aber auf diese skurrilen Rollen, also jetzt wie gesagt, Good Luck, Have Fun, Don't Die ist der aktuelle Film, der glaube ich sogar noch in den Kinos ist.
Eingefallen, ja.
Genau, ich musste auch erst gerade überlegen. Der ist also wirklich, also der Film ist schon an sich eine ganz skurrile Geschichte. Aber ich glaube, die Rolle, die er darin innehat, ist auch noch die skurrilste im Film. Also von daher trifft das vielleicht auch so ein bisschen diese Gemengelage von allen ein bisschen, was irgendwie gar nicht zusammenpasst. Also die Billboards und die Oscars und also irgendwie alles so ein bisschen ineinander.
Ja, aber du hast natürlich recht, er ist so ein bisschen, oder zumindest lange Zeit so zweite Reihe Schauspieler auch irgendwie gewesen, den man jetzt, wo nicht alle, also auch, das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn so, Sam Rockwell, wer war das nochmal? Und dann googeln Leute eben Fotos und dann, ach ja, klar. Also man hat nicht so,
wenn man das Bild sieht, merkt man, ach ja, klar, kenne ich, habe ich schon gesehen.
Aber ich würde auch, weiß nicht, ich würde mich aber auch schwer damit tun, einen Song Brad Pitt zu nennen.
Okay, da hättest du vielleicht auch ganz schnell eine Klage am Hals, weiß man nicht genau.
Ja, weiß man nicht genau, aber da hätte ich nichts drüber zu erzählen, also der Mensch selbst, sowohl der Schauspieler als auch die Rollen, die geben das einfach her, weil es irgendwie nicht so ganz klar ist und es ist eben auch nicht so Boulevard, auch ja nicht so ein Typ, der so total boulevardmäßig breitgetreten wird.
Ja. Bleiben wir noch einmal ein bisschen bei den englischen Titeln. Hollowback Girls scheint einem ja sehr vertraut, erstmal als Titel. Wer war es? Ich glaube, Gwen Stefani.
Gwen Stefani, ja.
Schon ein bisschen länger her, hat aber rein musikalisch gar nichts damit zu tun.
Nee. Es ist ein lupenreines Wortspiel. Ulbeck ist der Schriftsteller, Michel Ulbeck, französischer Schriftsteller, unter anderem Elementarteilchen, ist, glaube ich, sehr bekannt. Da verlassen sie mich auch schon fast, ehrlich gesagt. Er ist auch sehr sehr streitbarer Typ, auf jeden Fall. Wir waren da auch vorsichtig mit, so ob man es macht, haben es am Ende uns aber getraut, weil der aber auch zuletzt durch frauenfeindliche und misogyne Statements irgendwie aufgefallen ist, was natürlich nicht schön ist. Und das sollte man sich schon überlegen. Aber letztendlich geht es darum auch nicht. Es ist irgendwie das Wortspiel, das ist auch ein bisschen, dadurch kriegt es auch eine gewisse Heftigkeit so. Und diese Elementarteilchen-Geschichte, die ist ja auch ziemlich böse.
Ja. Es ist so, glaube ich, das einzige Buch, was ich tatsächlich von ihm kenne. Ich habe mich da noch nicht weiter vorgetastet, aber ist auch schon länger her.
Ja, es ist auf jeden Fall wild alles bei dem immer. Und ja, ich weiß nicht, also es hat schon auch was sehr Französisches, finde ich, so, weil einfach so der Skandal ist auch immer irgendwie mit eingepreist bei ihm. Und das ist nicht unbedingt unsere Absicht, würde ich behaupten. Also darum geht es nicht. Und er ist halt doch irgendwie, es muss immer irgendwie auch knallen. Und das ist so auch das irgendwie, auch gleichzeitig immer auch so das Promo-Tool bei Uhlbeck, so dass man einfach nervige und streitbare und aufreibende Dinge immer von sich gibt. Und dann müssen da erstmal alle so mit umgehen. Trump lässt grüßen.
Ja.
Genau, aber es ging uns um das Wortspiel und diese sehr, sehr traurige, finstere Geschichte eben von der Frau, dass sie eben ja, auf diesen Anruf wartet, der da nicht kommt. Und deswegen, aber ich will das auch nicht spoilern. Also lohnt sich, ist auch gut gealtert, Elementarteilchen. Ich habe es nochmal vorher angeguckt, ich habe es auch gelesen, auch ein tolles Buch und kann man sich ruhig mal mit befassen.
Ja, wir haben es im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ihr steht gerade quasi kurz vor Tourblock 2, was auch
ja.
sehr, sehr spannend ist. Das heißt, ihr habt jetzt schon wie viele Shows hinter euch?
Wir haben, wenn man Hamburg mitzählt, haben wir 10. Immer sozusagen, wir haben ja in Hamburg angefangen mit der Release-Show, wie wir sie genannt haben, die war dann eben ein kurz nach Erscheinen der Platte. Das wollten wir aber so ein bisschen haben. Wir haben uns dann auch mal in den Nordspeicher getraut. Das ist ein relativ mittelgroßer Laden, so mit 300 Leuten dann doch. Die sind dann aber auch gekommen und das war irgendwie, es war für uns alle, glaube ich, ein ganz toller Abend. So, dass wir waren alle sehr über. Zuerst waren wir sehr aufgeregt und nachher waren wir sehr überwältigt durch die Wärme und Nähe des Publikums und so. Es war wirklich wirklich wunderschön. Nach der Hamburg-Show ging es dann erstmal runter in den Süden, nach Fürth, nach München, nach Bamberg. Und wir hatten irgendwie schöne Tage in der Sonne, kann man nicht anders sagen. Relativ kurze Wege, keine Staus und das, was einem das Leben zur Hölle machen kann. Sondern war wirklich, viele Freunde und Familie getroffen da. Es war irgendwie auch alles ganz toll. Es war alles sehr gut besucht, obwohl
das
natürlich
stimmt, ja.
Irgendwie es immer so ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle häufig gibt bei Bands, weil man da eben auch von Hamburg ist eben auch alles irgendwie weit. Man muss erstmal in den Süden kommen, so das heißt, viele Autobahnkilometer runterreißen. Aber wenn man dann da ist, dann kann man da auch prima rumfahren. Und wir haben das ja auch schon relativ früh gemacht, das für so. Wir haben relativ früh auch schon mal in Freiburg gespielt und so. Das heißt, eigentlich haben wir immer zugesehen, dass wir da genug stattfinden. Jetzt war es aber irgendwie zum Beispiel, in München haben wir noch nie gespielt, einartigerweise. Wir haben einen Supporter gespielt für die Band Milliarden. Das war auch zur Pandemiezeit. Genau, aber eben, dass da eben auch auf einem Montag der Club annähernd voll wird, das freut einen natürlich.
Was habt ihr für Erfahrungen mitgenommen von den Songs von der Platte, die ihr jetzt ja dann live gespielt habt? Gab es einen Song zum Beispiel, wo er gar nicht mit gerechnet hat, dass der live so gut funktioniert?
Das ist wahrscheinlich Uhlbeck Girl, muss man wahrscheinlich schon sagen. Also das können wir auch nur spielen. Wir machen ja eigentlich keine Backing-Tracks. Das heißt, es läuft nichts vom Band mit. Es muss alles auch irgendwie von irgendeiner Person gespielt werden. Und da aber Nico jetzt dabei ist, sind wir eben zu fünft und können das alles bedienen und haben es auch getan. Und das ist dann durch den Synthesizer ist das schon so ein bisschen exot. Wir spielen ein ganz bisschen anders, wahrscheinlich ein bisschen schneller, wahrscheinlich ein bisschen gesetzter, damit es nicht zu frei ist, der kommt wahnsinnig gut an bei den Leuten. Und ja, was haben wir gelernt? Also da ist man dann doch immer, also ein Publikum ist eben auch nicht doof. Man kann sich man kann sich Dinge trauen und man kann auch verrückte Sachen tun und da wird man auch, das honorieren die Leute auch so, das wird einem eher so von der, wahrscheinlich von der Musikwirtschaft wird einem das immer madig gemacht, die dann da immer sagen, hier erster Refrain muss ab unter einer halben Minute kommen, sonst performt das nicht geil im Streaming. All das so oder so, aber das ist irgendwie so ein ausuferndes, exotisches Stück für jetzt unsere Band, dass das irgendwie so gut funktioniert, ist natürlich toll. Und wir haben auch überall ein tolles Publikum gehabt, also wirklich auch es hat sich ein bisschen verjüngt, ist auch diverser geworden und das ist natürlich auch schön zu sehen.
Ja, gibt es einen Song vom Album, der euch live überrascht hat, weil er besser oder anders angekommen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Muss ich mal überlegen. Also die funktionieren alle ganz gut. Also der Situation haben wir uns jetzt nicht ausgesetzt, dass es irgendwie Überraschungen gibt oder dass man so Testballons da irgendwie steigen lässt, weil wir haben die Songs auch schon eine ganze Weile gespielt, auch bevor die Platte rauskam.
Okay, ja.
Wir kannten auch Leute schon die Sachen, beziehungsweise wir haben sie live gespielt, wir wussten, wie sie funktionieren und was geht und was nicht geht und wie das so klingt. Das ist natürlich alles immer ein bisschen anders live, was ich aber auch nicht schlecht finde. Ja, das war irgendwie klar. So, aber die Setlist, die wir gerade so haben, die macht uns auch alle irgendwie glücklich. So, das ist natürlich irgendwie Hauptfokus auf die Platte Beast und dann gibt's eben auch noch zwei Stücke von Blüte, zwei von Boutique oder drei, wenn man irgendwie noch eine Zugabe spielt. Und diese, da aus so drei Alben irgendwie so einen guten Querschnitt zu haben, der so nicht wie irgendwie ein Sampler klingt, ist eigentlich ganz schön. Und wir haben noch irgendwie so ein Outro noch uns überlegt für den Song Aals. Das ist auch ein schöner Moment, finde ich immer. Nico singt den Song, hat den Song Martin gesungen als diverse Person. Ist auch ein Move, finde ich. Funktioniert alles ganz gut. Also ich kann da gar nicht groß berichten über missratene Sachen.
Ist ja auch gut, wenn man nichts Missratenes dabei hat.
Nee, das wird ja dann auch schnell rausfliegen, wahrscheinlich. Ja. Wir haben noch ein, zwei Stücke mehr mal geprobt, als wir uns auf die Tour vorbereitet haben. Und ja, also wir sprechen da schon eine Sprache. Wir merken dann, wenn Dinge irgendwie wackeln oder wenn sie nicht rund sind und sich das einfach nicht gut anfühlt, weil letztendlich will man ja auch eine gewisse Spielfreude haben und die auch verkörpern, sonst ist das, wenn das für einen selber die Hölle ist, wie soll das denn den Leuten Spaß machen? So.
Stimmt. Das heißt aber prinzipiell, um beim Album zu bleiben, spielt ihr alle Songs, also vielleicht bleibt mal einer weg, der wird beim nächsten Mal wieder gespielt oder sowas, aber ist keiner, der irgendwie vom Album rausfällt, wo er sagt, okay, den spielen wir live eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja, wir haben das letzte Stück Keentorp haben wir jetzt nicht im Repertoire gehabt. Vielleicht kommt das noch eines Tages. Das haben wir auch schon mal live gespielt. Es sind jetzt einfach andere Stücke geworden. Wir haben noch mal irgendwie wir switchen auch noch mal ein oder zwei Stücke, wenn eben auch manche Venue das eben nicht hergibt, dass man da irgendwie mit einem Synthesizer macht. Man braucht ja auch gewisse Monitore dafür und sowas. Sonst ist das unschön. Das heißt, das tue ich schon, aber sonst haben wir schon uns die Setliste für die Tour vorab überlegt und die verändert sich auch nicht groß.
Ja. Der angesprochene Track Keentorp ist auch tatsächlich für mich so ein eher perfekter Abschlusssong für ein Album. Also ist so ein, der reflektiert, der ist ruhig. Das ist jetzt auch nicht was, vielleicht unbedingt, es wird sich wahrscheinlich ein relativ großes Break vielleicht auch geben in der Setlist drin. Ich weiß es nicht genau. Ich das ist auch tatsächlich der, den ich mir am wenigsten vorstellen könnte live. Also wenn man einen nicht spielen würde, tatsächlich dieser. Also
ja, kommt anders daher. Also deswegen ist er es dann vielleicht auch nicht geworden. Deswegen fallen einem andere Stücke ein. Und ja, zu ausufernd wollten wir dann eben auch nicht werden. Also ich kann auch da wieder sagen, ein Publikum darf man auch nicht unterschätzen. So, vielleicht ist das auch gerade die richtige Nummer zur richtigen Zeit, wenn man mal die gut einbaut. Man braucht ja auch nicht so durchprügeln und so durch so ein Set durchhetzen. Dann ist das vielleicht auch eine willkommene Abwechslung mal, wenn der gut in der Mitte platziert ist. Aber klar, nach einer Live-Dringlichkeit schreien da andere Stücke.
Nee, aber es passt eben total super als Abschluss von so einem Album. Da passt er richtig hin. Also ich würde ihn auch, kommen wir vielleicht gleich noch hin, wie ich habe dir die Aufteilung der Songs gemacht, aber den hätte ich auch, glaube ich, kaum woanders. Vielleicht noch als Opener, wenn man langsam reingehen will, aber passt eigentlich eher dahin, wo er jetzt ist.
Finde ich auch, also auch aufgrund des Textes. Natürlich, ja. Wenn man irgendwie dann irgendwie weil es schon wieder so ein offenes Ende hat, so der Film ist alt, der Saal bereit, die Leinwand weiß. Es tut mir leid, also es ist so ein bisschen Anfang und Ende, an end has a start. Deswegen ist das so eine Moral ist es ja nicht, aber deswegen ist das vielleicht so ganz eine ganz gute, auch versöhnliche Sache am Schluss, fanden wir auch.
Ja. Du hast jetzt schon ganz viel, oder wir haben jetzt schon über ganz viele verschiedene Songs gesprochen. Wir haben natürlich nicht die Zeit, über alle Songs zu sprechen. Hast du denn noch einen Song, wo du sagst, okay, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, den würde ich aber den HörerInnen, aus welchen Gründen auch immer, könntest du gerne erzählen, noch ganz besonders ans Herz legen, oder zu dem gibt es noch eine ganz coole Story, oder haben wir das schon ganz gut wiedergegeben, was auf dem Album drauf ist?
Ich glaube schon, also vielleicht ist noch das Stück Grains zu erwähnen, das ist der Opener der zweiten Seite, wenn man in LPs denkt.
Mhm.
Und das ist auch ein Stück, was Oscar sehr am Herz liegt und sehr, sehr, sehr persönlich ist. Und das war so sein Text, den er dann damit reingebracht hat. Und da kriegen wir auch viel gutes Feedback für. Der fällt Leuten oft auf, oder der wird benannt von Leuten, dass sie den irgendwie schön finden oder dass er sie berührt.
Und auch da haben wir genau wieder dieses Ding, Grains ist ja jetzt nicht unbedingt das deutscheste Wort von allen. Waren wir ja ganz am Anfang schon, dass ihr das ganz oft habt. Dodgers gibt es eben auch noch, den Song. Alien Mystery hört sich auch nicht so deutsch an. Also man, ne, das zieht sich schon ein bisschen durch, durch die Songs durch. Wie sieht das bei Pong aus? Ist Pong denn deutsch?
Ja, weiß ich auch nicht. Ist Ping-Pong deutsch?
Ja, wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ja, das man lässt sich gar nicht sagen. So, das sind auch eben auch so Eigennamen, aber wir zehren da schon dann auch drauf rum und gucken, was für Assoziationen weckt das so. Und Dodgers ist eben so wahrscheinlich die erste Assoziation, ist wahrscheinlich das Sportteam, und dann ist aber, sind irgendwie, kann man Dodgers eben auch so mit Gaunern oder Kleinstkriminellen irgendwie übersetzt. Es gibt zum Beispiel so Text Dodgers, so Steuerbetrüger oder so. Also es muss schon irgendwie auf vielen Ebenen auch eigentlich passen. Dann wird es interessant.
Ja. Also das wirft auch, also die, so ein Song oder auch Dodgers vor allem, wirft auch so wirklich so ein Bild auf. Also das ist, spielt wirklich auch wieder in diesem Ding mit den Bildern, die nicht so ganz eindeutig sind, rätselhaft. Der passt dann auch wieder. Das wäre vielleicht ein typischer Song, wo ich sagen würde, was ist so ein Quintessenz, der Berge gibt sich dafür, ist es zu unterschiedlich, aber wenn ich jetzt was sagen würde, welchen Song man sich anhören sollte, wäre es vielleicht Dodgers, ich weiß es nicht genau. Vielleicht, wenn ich noch ein paar Mal mehr gehört, wäre es wieder ein anderer, aber ja. wenn jetzt jemand fragen würde, so, wer ist das? Und ich so, hör dir mal Deutschhaus an, ohne jetzt zu sagen, der ist jetzt in eine Richtung, sondern der fasst ganz viel von vielen Sachen zusammen.
Ja, freut mich.
Ja. Wir waren vorhin beim Cover schon stehen geblieben, deswegen, und du hast es auch schon erwähnt, es gibt das Ganze natürlich, was heißt natürlich, können ja auch nicht alle machen, aber es gibt es als Vinyl. Wahrscheinlich nicht mehr als CD. Das ist dann schon wieder zu aufwendig. Macht dann entweder oder. Oder gibt es da tatsächlich auch noch CD-Versionen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also wir haben ein paar Promo-CDs selbst hergestellt. Und die sind aber wirklich so ein bisschen so Label und Promoter-seitig mal so unter der Hand so weggegeben worden, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte irgendwie einen physischen Tonträger hören und muss dann, dann haben wir uns damit bewaffnet, so dann kann man das aus der Hand geben. Aber nee, eine CD, die jetzt auch noch wirklich im Handel erhältlich ist, sprich, die jetzt irgendwie auch pressen bei CDs. Ja. Auch so ein Glasmaster.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Genau, also die sind eben, also das haben wir nicht gemacht, weil die Nachfrage halt wirklich gering ist und es macht auch ja nur in einer gewissen Auflage Sinn und dann ist man auch ganz schnell an dem Punkt, dass man sagt, man will auch jetzt irgendwie keinen Plastikmüll produzieren.
Nee, wenn man eben nur für einzelne Leute irgendwie rumliegt, weil die jetzt keine Ahnung, gerne was kaufen möchten, aber keinen Plattenspieler haben oder ich weiß es nicht genau.
Genau, ja. Also es wird schon weniger CDs, also ein bisschen findet das wohl wieder Anklang, so ganz, ganz weg ist es nie. Es ist, haben wir uns auch irgendwie bei der letzten Veröffentlichung mal sagen lassen, immer noch auch irgendwie, wie war das Wording nochmal, bevor ich hier Quatsch erzähle, schon auch noch so der absatzstärkste Tonträger dann doch. Das wundert einen dann irgendwie wieder, aber es gibt ja auch nicht nur eine alternative Szene oder eine Subkultur. Also ich würde behaupten jedenfalls, dass das in der Subkultur kaum noch eine Rolle spielt.
Ja,
dann,
ja.
Da sind es dann wieder Tapes geworden.
Genau, wollte gerade sagen, da kommen dann wieder die Tapes an, die dann meistens oftmals auch noch selber gemacht werden.
Ja, das wäre vielleicht wieder so ein Move, den man sich überlegen könnte, weil man eben Tapes auch in einer viel geringeren Auflage herstellen lassen kann und man nicht gleich irgendwie 3000 Stück rumfliegen hat.
Ja.
Denn das ist, es wird eine Menge Müll produziert und ich finde, das Bewusstsein kann man ruhig haben. So, deswegen haben wir auch mal angefangen, jetzt ein bisschen eigenen Merch zu produzieren. Neben dem klassischen Bandshirt gibt es eben auch so selbstbestickte Sachen und so. Und das ist natürlich so eine Zweitverwertung, ist dann natürlich auch schön irgendwie. Plus, dass es dann natürlich auch Unikate sind.
Ja, ja, auf alle Fälle. Da hat man auch wieder wirklich was Besonderes, wie wenn man die Vinyls dann in der Stückzahl von 250 pressen lässt, nummeriert oder so. Das ist, hat auch noch den gleichen Effekt.
Genau, also wir haben ja irgendwie auch nur, was haben wir gemacht, so 300 Quetsch, die sind auch als alle mehr oder weniger im Umlauf und haben auf jeden Fall auch schon, denken auch schon übers Nachpressen nach, vielleicht in einer anderen Farbe. Genau, aber das ist erstmal irgendwie eigentlich durch diese Auflagen ist das irgendwie das schönere Etappenziel auch einfach, dass sich alles irgendwie immer verfügbar ist, sondern dann doch sehr limitiert erstmal und wenn es aus ist, dann macht man vielleicht nochmal eine Auflage.
Ja, ist ja auch, ne, wenn es gut läuft, umso besser, dann weiß man auch genau, ich produziere jetzt nicht so viel Müll, weil ich ungefähr abschätzen kann, wie viel presse ich nochmal nach.
Oh. Ja, genau, also das ist auch, das lässt sich auch immer alles nicht alles so vorhersagen, aber wir haben eigentlich immer, unsere Platten haben sich immer ganz okay verkauft, oder zumindest die Stückzahl, die uns da vorschwebte, sind wir eigentlich auch losgeworden.
Ja.
Und das ist natürlich dann irgendwie ein schönes Etappenziel auch. Einfach.
Ja. Wann geht eure Tour weiter? Aus nächster Termin?
Ah, die geht nächste Woche in Bremen weiter am 12.
Im Eisen seid ihr, ne? Ihr seid im Eisen, ja.
Berüchtigt Eisen. Sogar noch am Geburtstag des Betreibers. Es kann also nur gut werden.
Ja, ich bin vor kurzem erst da gewesen, im Eisen. Ja. coole Location.
Ja, genau. Also sehr mittendrin und sehr bekannt, auch überregional, möchte ich behaupten.
Ja, zu Recht.
Ja. Das ist genau das. Da gibt es allerdings, falls das jetzt für HörerInnen interessant ist, einen Ausflug nach Bremen oder man ist sogar schon in Bremen, weil man da lebt. Dann ist die Besonderheit bei der Show, dass man sich in so eine Liste eintragen muss. Das hat wahrscheinlich mit der Genehmigung zu tun oder so. Keine Ahnung, genau. Das gibt eben eine Liste, damit eben auch der Betreiber abschätzen kann, wer und wie viel kommen da. Und das ist eben. Gibt es keinen Vorverkauf im eigentlichen Sinne, wir haben auch keine Abendkasse im eigentlichen Sinne, sondern es wird dann irgendwie Namen abgehakt und bezahlt. Das vielleicht sollte man vielleicht erwähnen, falls es für jemanden interessant ist, dahin zu gehen. Und dann fahren wir noch nach Köln, nach Langenberg, nach Berlin und dann war das die Eras-Tour erstmal.
Ja, aber dann habt ihr erstmal den Part erstmal hinter euch und ihr habt eben auch wenn ihr vorher schon, du hast gesagt, ihr habt ein paar Songs vorher schon gespielt davon, aber ja, wahrscheinlich nicht alle. Dann habt ihr quasi das Ganze erstmal in die Welt rausgetragen und dann danach ist so erstmal Festivalzeit, da kann man so und so nicht viel mit Einzelkonzerten wählen werden. Dann ist er da rechtzeitig, habe das rechtzeitig noch abgegrast.
Total, also es ist auch eine gute Zeit gerade irgendwie, habe ich so den Eindruck. Also ich habe das Gefühl, die Leute haben auch Lust rauszugehen und sich zu begegnen wieder so, dass da gab es auch schon mal andere Zeiten, fand ich. Das ist irgendwie eine gewisse Euphorie, ist dann trotz allen Krisen, die es so gibt, oder ist da irgendwie spürbar und das beflügelt einen natürlich auch selber dann und macht Spaß, wenn man sich irgendwie da austauscht, auch in Städten, wo man vielleicht noch nie war. Es fühlt sich sehr schön an gerade, diese ganze Tour bis jetzt. Ich hoffe, wenn der zweite Block auch nur ähnlich gut wird, dann würde ich das immer wieder so tun.
Das wünsche ich euch, dass das so gut wird, dass ihr das auch positiv mitnimmt und von daher kann ich nur sagen, weiterhin viel Erfolg auch mit der ganzen Geschichte. Auch wenn im Herbst dann vielleicht noch was ansteht, weiß ich nicht genau, wie ihr plant. Aber dir erstmal. Ihr plant schon. Dir erstmal recht herzlichen Dank für das Interview, für einige schön beantwortete Fragen, die ich erstmal hatte. Ich bin um einige schlauer, was einzelne Songs betrifft. Das finde ich für mich immer erstmal sehr erquickend. Tolles Album. Den HörerInnen kann man nur sagen, wenn ihr noch Reste vom Vinyl erwischen solltet irgendwo, holt euch das. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und ja, dir vielen Dank nochmal. Grüß den Rest. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Bleiben Sie zuversichtlich.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Jahrelang wurde Diego Forlan als Chancentod verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.